Fall 38 aus der Koansammlung Shōjo-Rokko. Das Beispiel. Rinzai wandte sich an die Gemeinde der Mönche und sagte: Es gibt da einen wahren Menschen ohne Rang und Namen. Beständig geht er durch die Pforten eures Antlitzes aus und ein. Anhänger, die ihr ihn noch nicht bezeugen könnt. Schaut hin, schaut hin! Da trat ein Mönch hervor und fragte: Was ist dieser wahre Mensch ohne Rang und Namen? Rinzai stieg von seinem Sitz herab und packte den Mönch mit festem Griff. Sprich, sprich! Der Mönch überlegte. Rinzai ließ ihn los und sagte: Der wahre Mensch ohne Rang und Namen? Was für ein eingetrockneter Kotspatel ist das doch! Der Lobgesang zum Beispiel. So sehr Verblendung und Erleuchtung Gegensätze sind, geheimnisvoll und doch so einfach breiten sie sich aus. Frühling sprengt 100 Blüten auf, ein einziger Windhauch. Kraft wendet 9 Ochsen um, ein einziger Zug. Kein Ausweg, Schlamm und Sand, lassen sie sich beseitigen oder nicht? Offensichtlich ist das Auge der süßen Quelle verstopft. Wenn sie plötzlich hervorbricht, strömt sie mit ungezügelter Kraft. Der Meister sagt seinerseits: Gefahr! Liebe Freundinnen und Freunde des Zen, zunächst zum Hintergrund dieses Koans und vielleicht noch einige Erläuterungen, zumal ja auch das Beispiel, das Lob, der Lobgesang zum Beispiel, vielleicht etwas schwierig zu verstehen ist. Erstmal zu Rinzai, chinesisch Linji. Rinzai ist einer der bedeutendsten tänzenden Gestalten des chinesischen Zens, ja des Zens überhaupt. Auf ihn beruft sich unsere Zen-Richtung. Wir üben Rinzai-Zen. Und das Rinzai-Zen ist neben dem Soto-Zen eine der beiden großen Zen-Richtungen der Gegenwart. Aber gehen wir mehr als 1000 Jahre zurück, denn Rinzai lebte von ungefähr 810 bis 866 unserer Zeitrechnung. Aufgezeichnet sind die Lehrreden Rinzais im Rinzai-Rokko. Und dieses Koan hier befindet sich in einer der großen klassischen Koansammlungen, dem Shōjo-Rokko. Zusammengestellt und kommentiert wurde das Shōjo-Rokko von dem Soto-Zen-Meister Wanshi Shogaku im 12. Jahrhundert. Es ist also ungefähr zeitgleich mit den zwei anderen großen klassischen Koansammlungen, dem Higikan Rokko und dem Momonkan, entstanden. Ein Wort, was euch vielleicht im Kopf geblieben ist, ist das mit dem Kotspatel. Und dazu eine kleine Erläuterung. Ein Kotspatel, damals hatte man kein Klopapier, und wenn die Mönche auf den Donnerbalken gegangen sind, dann haben sie einen dafür extra abgerundeten und vorgefertigten Spatel benutzt. Und der war mit der Zeit natürlich am unteren Ende nicht mehr besonders appetitlich. Das zum Kotspatel. Dann taucht zum Beispiel der Begriff Schlamm und Sand auf. Und Schlamm und Sand bedeuten hier, also im Kommentar taucht ja der Begriff Schlamm und Sand auf. Und Schlamm und Sand bedeuten hier Verblendung. Verblendung. Wie bei den meisten Korans geht es also auch in diesem Koran wieder um Verblendung und Erleuchtung. Und zum Thema Verblendung, also Schlamm und Sand, sagt Wanshi in seinem Kommentar zum Beispiel, also in dem Lobgesang, kein Ausweg. Schlamm und Sand lassen sie sich beseitigen? Die Antwort lautet, offensichtlich ist das Auge der süßen Quelle verstopft. Es ist gar nicht so schwer zu verstehen, denn das kennt jeder, dieses Gefühl der Verstopfung, dieses Gefühl zu sein, kennt jeder. Und die Lösung ist dann der große Durchbruch, die Erleuchtung, die, wie es im Lobgesang heißt, plötzlich mit ungezügelter Gewalt hervorbricht. Plötzlich Erleuchtung und das Leben wandelt sich komplett. Wir haben Kraft ohnegleichen. Kraft wendet 9 Ochsen um, ein einziger Zug am Zügel und schon wende ich die Kraft von 9 Ochsen um. Der große Durchbruch. Die Kraft von 9 Ochsen. Eine sanfte Berührung mit einer Hand und wir schieben den parkenden Mercedes, der uns nervt, vom Radweg. Der große Durchbruch, das bahnbrechende Satori, das, wovon alle Zen-Schülerinnen und Zen-Schüler träumen. Abgesehen davon, dass der Besitzer des Mercedes sich womöglich beschwert, wenn wir ihn mit der Kraft von 9 Ochsen einfach vom Radweg schieben, vom Zen-Weg schieben. Diese Sehnsucht nach dem großen Durchbruch hat seine Tücken. Das Satori, der große Tod, erscheint uns zu weit weg. Man schaut nach oben, die großen Meister, werde ich jemals dahin kommen? Die da oben im Patriarchenhimmel, wir hier dagegen unten. Im Schlamm und Sand des Alltags. Aber wir übersehen dabei die kleinen Dinge, die sich auf unserem Weg auftun. Zum Beispiel auf dem Radweg. Es ist dunkel, es nieselt, der Radweg ist schmal und wieder parkt ein Mercedes auf dem Radweg. Der Fahrer steigt aus, man könnte ihn anschnauzen. Komischerweise ärgert man sich gerade jetzt nicht, sondern fühlt sich verbunden mit dem Autofahrer. Keine Grenze zwischen mir und ihm. Man weiß nicht warum. Man weiß nicht, warum man nicht wie immer mit Ärger reagiert. Stattdessen spürt man Verbundenheit, Grenzenlosigkeit. Geheimnisvoll. So wie sonst die Verblendung, breitet sich hier das Gegenteil aus, wie es im Lobgesang formuliert ist. Geheimnisvoll und doch so einfach breitet es sich aus. Auf einmal ist kein Schlamm und Sand mehr in den Augen. Und es fühlt sich tatsächlich einfach an, dieses Gefühl der Verbundenheit mit allem. Diese Grenzenlosigkeit. So einfach, wie im Frühling ein einziger Windhauch genügt und 100 Blüten springen auf. Das Einfache daran ist, Dieser Zugang ist ständig da. Wir alle haben ja diesen wahren Menschen ohne Rang und Namen. Denn was ist der wahre Mensch ohne Rang und Namen? Was bleibt von uns übrig, wenn wir keinen Rang und Namen haben? Besonders im Chinesischen vor über tausend Jahren, ohne Rang war ein Mensch nichts. Selbst der Kuli hatte einen Rang. Aber ohne Rang gehörte man nicht mehr zur chinesischen Gesellschaft. Also was bleibt übrig, wenn wir keinen Rang und keinen Namen haben? Wenn wir völlig nackt sind, innerlich auch nackt. Übrig bleibt unsere wahre Natur, unsere Buddha-Natur. Wir alle sind dieser wahre Mensch ohne Rang und Namen. Und wie Rinzai sagt, beständig geht dieser Mensch durch die Pforten eures Antlitzes aus und ein. Eures Antlitzes, meint es auch, aber eures auch. So ist es, beständig flutscht es hin und her, beständig leben wir im Intersein, in Verbundenheit mit allen Wesen, ohne es zu merken. Deshalb schaut hin, nehmt wahr. Und das nicht nur im Session, sondern ständig. Denn da gibt es genügend Gelegenheiten für dieses Wahrnehmen. Schließlich haben wir tausendmal mehr Alltag als Session. Und ich bin mir sicher, dass wir alle diese Augenblicke der Grenzenlosigkeit und Verbundenheit kennen, wenn wir offen dafür sind. Alle Dinge predigen ja das Buddha-Dharma den ganzen Tag und die ganze Nacht. Und wir können es hören, wenn wir zuhören. Das Problem ist jedoch, diese Erfahrung des Interseins entsteht spontan, ungeplant. Das muss auch so sein, weil sie nicht geplant werden kann. Denn planen kann nur das Ich. Dafür ist das Ich auch wunderbar geeignet. Und es ist gut, dass es das tut. Aber für die Erfahrung des Interseins stört es nur. Was können wir also tun? Zum Beispiel im Alltag. Dieses störende Ich kann ja planen und es kann geschickte Hilfsmittel einplanen. Ein geschicktes Hilfsmittel für das Hinschauen, das Zuhören, ist zum Beispiel die Glocke der Achtsamkeit. Die Glocke der Achtsamkeit, die wir während der Arbeitsmeditation, während Samu, läuten. Der Jiki läuft herum und läutet die Glocke. Wir schalten den Staubsauger aus. Wir setzen oder stellen uns bequem hin. Wir stoppen aber nicht nur den Staubsauger, sondern auch den Fluss unserer Gedanken. Dann treten wir innerlich zurück. Wir stellen uns tatsächlich vor, einen Schritt zurückzutreten. Dann nehmen wir eine erhöhte Position ein. So wie ein Feldherr auf dem Feldherrnhügel steht, um die Alltagsschlacht zu betrachten. Dann werden sicher Gedanken kommen. Wir bemühen uns, sie nicht zu bewerten. Für eine halbe Minute oder so sollte das doch möglich sein, oder? Und was stellt sich dann ein? Die große Erleuchtung? Oft passiert nichts. Selbst das Innehalten gelingt uns manchmal nicht. Und wenn uns das Innehalten gelingt, dann gelingt es uns nicht, Abstand zu nehmen, also zurückzutreten. Und wenn es uns gelingt, zurückzutreten und das Ganze zu sehen, dann fangen wir doch an zu bewerten. So ist das mit geschickten Hilfsmitteln. Sie helfen, aber auch oft nicht. Sie erfordern Übung, denn mit der Zeit gelingt es leichter. Und es geht auch ohne Glocke. Ich habe zum Beispiel auf der Arbeit eine Besenkammer. Da stehen auch ein paar Vasen drin und andere Artikel, die man so selten braucht. In diese Besenkammer ziehe ich mich ab und zu für 2 Minuten zurück. Dort gibt es kein Telefon und nichts. Ich lehne mich an die Wand. Ich sage mir, für diese 2 Minuten gibt es nichts zu tun. Für diese 2 Minuten ist für alles gesorgt. Ich stelle mir vor, dass ich in einem Heißluftballon losfliege. Ich schaue auf mich herab. Da unten der kleine Menno. Und hier oben irgendetwas, was beobachtet, was wahrnimmt. Und dieses irgendetwas verschmilzt mit allem und jedem. So mache ich das. Am besten, jeder findet dafür seine eigenen Bilder. Und was stellt sich dann ein, wenn wir das zurücktreten, das Ganze sehen und das Nichtbewerten gelingt? Oft stellt sich ein neutrales Gefühl ein. Weder gut noch schlecht, oder besser gesagt, ein neutrales Gefühl mit leicht positiver Einfärbung. Eine Art Einverstandensein. Kein selbstzufriedenes Einverstanden, sondern Einverstandensein ohne Grund. Womit ich einverstanden bin, ist gar nicht Thema. Vermutlich bin ich einverstanden mit genau der Situation in diesen 2 Minuten. Aber ich weiß das gar nicht genau. Und dann kehre ich wieder zurück zum Alltag und arbeite weiter. Man kann das auch sehr kurz machen. Mit einiger Übung genügen wenige Sekunden ein- und ausatmen, um innezuhalten und dieses Einverstandensein, dieses wirkliche Einverstandensein wahrzunehmen. Zunächst sollten wir jedoch nach dem einfachen Schema zurücktreten, das Ganze sehen, nicht bewerten, üben. Und bei dem Nichtbewerten geht es nicht um Wegmachen von negativen Gefühlen. Es handelt sich auch nicht um positives Denken, darum sich sozusagen vorzubeten, dass alles gut ist. Im Gegenteil, wenn wir Kopfschmerzen haben, sind die Kopfschmerzen gegenwärtig und wir nehmen das wahr. Und sind auf einer gewissen Weise damit einverstanden. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, einverstanden sein mit Kopfschmerzen? Nee. Aber denkt mal an die eure Sazen-Situation hier im Session zurück. Wenn ihr länger meditiert, irgendwann hat man irgendwo Schmerzen. Dann kommt der Punkt, wo die Schmerzen kaum zu ertragen sind. Und wir haben dann so die Haltung, ich muss da durch, das habe ich mir vorgenommen. Quälerei, aber da will ich durch. Und irgendwann kommt der Punkt, wo ich nicht mehr mit den Schmerzen hadere, sondern die Schmerzen einfach wahrnehme, einfach einverstanden bin. Genauso im Alltag. Wenn wir aus dem Zurücktreten, das Ganze sehen, nicht bewerten, dieses Schema, zurückkehren in den Alltag, bleiben die Kopfschmerzen. Und auch der Stress, der die Kopfschmerzen verursacht hat, bleibt. Die Probleme sind nicht gelöst. Den Mist, den wir gebaut haben, müssen wir immer noch selber auslöffeln. Und dennoch ändert sich etwas Kleines durch diese kurzen Momente des Einfachdaseins und des Einverstandenseins. Kaum merkbar bleibt ein kleines Plus von Einverstandensein, von Verbundensein mit allem zurück. Und was ist dann die Funktion von Meditation, von Meditieren, wenn wir im Alltag doch alles üben können? Meditation bildet die Grundlage. Hier klären wir Schritt für Schritt den Geist. Wir klären unseren Geist. So wie sich ein Apfelmost, den man frisch produziert hat, trüb ist. Und wenn wir ihn ruhig in der Meditation stehen lassen, sich langsam die Trübstoffe auf den Boden setzen und wir eine klare Flüssigkeit haben. Das ist der Sinn unserer Zazen-Übung. Den Geist zu klären und damit unsere Wahrnehmung zu schärfen. Wir üben während Zazen systematisch hinzuschauen, wie dieser wahre Mensch ohne Rang und Namen durch die Pforten unseres Antlitzes aus- und eingeht. Man kann das sehr formal machen, so wie das Buddha vor 2500 Jahren gelehrt hat, in seinem Sutra über die Achtsamkeit. Wir atmen ein und nehmen wahr, wie der Atem durch die Nase, über den Rachen und die Luftröhre in die Lunge einströmt. Und wir atmen aus und nehmen wahr, wie der Atem durch die Luftröhre über den Rachen und die Nase ausströmt. Und beim nächsten Atemzug wieder. Das klingt formal, aber wenn wir uns auf den Atemzug konzentrieren, ist das automatisch so, dass wir wahrnehmen, wie er seinen Weg in die Lunge findet und aus der Lunge wieder heraus. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, auf diese Wahrnehmung, dann ist da kein Ich mehr, das irgendetwas plant. Dann sind wir auf einmal der Mensch ohne Rang und Namen, der ständig ein- und ausgeht. Dem Mönch im Beispiel, also im Koan, genügt das nicht. Und er fragt, was ist dieser wahre Mensch ohne Rang und Namen? Und Rinzai in seiner typischen Art packt ihn mit festem Griff. Sprich, sprich! Was sollte er sprechen? Der Mönch überlegt also. Und Rinzai legt noch nach. Der Mensch ohne Rang und Namen, was für ein eingetrockneter Kotspatel ist das doch. Was für eine verschmierte Klobrille ist das doch, würde Rinzai heute sagen. Ja, das ist es. Einverstanden sein damit, dass ich jetzt das verdreckte Klo putzen muss. Der wahre Mensch ohne Rang und Namen ist eins mit der verschmierten Klobrille. Oder was auch immer für euch das ekligste ist. Oder der ekligste Mensch. Lasst uns das üben. Die 2 Minuten innehalten, zurücktreten, das Ganze sehen und die verschmierte Klobrille nicht bewerten. Aber dieses Bild, der Mensch ohne Rang und Namen, was für ein eingetrockneter Kotspatel ist er doch, hat noch eine andere Bedeutung. Der wahre Mensch ohne Rang und Namen, also unsere wahre Natur, unsere Buddha-Natur, ist nichts Überhöhtes, nichts Besonderes, sondern so banal wie eine Klobürste. Wie Rinzai direkt nach seiner Erleuchtung sagte, an dem Buddha-Dharma ist ja gar nicht viel dran. Nein, ist es auch nicht. Denn stellt euch vor, ihr habt ja jeden Augenblick die Möglichkeit, einen Zugang zu eurer Buddha-Natur zu finden. Beim Meditieren, aber auch beim Lesen, Arbeiten, Essen seid ihr nicht zu, sondern die süße Quelle ist offen. wenn es euch gelingt. Ihr habt im Grunde ständig ein grundsätzliches Einverstandensein. Ihr seid verbunden mit allem um euch herum. Was ist das denn anderes als Erleuchtung? Wenn nun aber, wie im Lobgesang, die süße Quelle plötzlich hervorbricht und mit ungezügelter Gewalt herausströmt, also ein plötzlicher Durchbruch passiert, zum Beispiel wenn man von einem Koan plötzlich vollkommen durchdrungen wird, dann ist das sehr, sehr hilfreich, weil es enorm motiviert, weiterzuüben. Aber was weiterzuüben? Weiterzuüben im Innehalten, Zurücktreten, das Ganze sehen. So wie alle großen Zen-Meister stets weitergeübt haben und sich nicht auf dem großen Durchbruch ausgeruht haben. Denn solch ein Stehenbleiben im großen Durchbruch ist gefährlich. Entweder man versucht, den Zustand festzuhalten und dieser Zustand vertrocknet zu Kot auf einen Kotspatel, vertrocknet zu einer elenden Hülle. Oder man verliert den Bodenkontakt, schwebt über dem Ding, auch eine Art des Festhaltens. Glaubt mir, die Gefahr besteht, ich habe beides schon durchgemacht. Deswegen heißt es auch am Ende des Lobgesanges, wenn sie, also die Erleuchtung, plötzlich hervorbricht, strömt sie mit ungezügelter Kraft. Der Meister sagt seinerseits Gefahr. Diese Gefahr lässt sich beherrschen, eben mit unserer täglichen Übung im Kleinen. Lasst uns unser täglich Üben genügend wertschätzen. Gerade jetzt in diesem Moment, auch wenn vielleicht nichts plötzlich hervorbricht, sondern sich nur ein ganz kleines, zartes Pflänzlein zeigt. Wie Rinnsal möchte ich gerne jeden von euch schütteln und sagen, sprich, sprich, genau jetzt ist ein kleines Pflänzlein. Ach, schaut hin, nehmt wahr, wie sich kleine Pflänzlein bei euch zeigen, die ihr durch tägliche Übung nähren und wässern könnt. Danke für euer Zuhören.